Willkürlich, nicht?
Also, ja, also ich
darf ich denn mal in diesem Zusammenhang die unbescheidene Frage an Sie richten, Herr Heim? Wie stehen Sie zum Gebet?
Wozu?
Zum Gebet.
Ja, das stehe ich gar nicht zu, denn ich habe das, den Eindruck, dass alles, was eigentlich geschieht, von vornherein seine Richtigkeit hat. Und dass ich am eigentlichen Plan, der hinter allem steht, nicht viel ändern sollte. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass das, was auf mich zukommt, seine Richtigkeit hat und für die Gegebenheiten, die nun mal da sind, sowieso das Optimum ist. Nicht? Denn ich meine, manches mag mir auch schlimm erscheinen. Es ist es in Wirklichkeit überhaupt nicht, weil alles seine Richtigkeit hat. Und ich sage mir, ich habe eine bestimmte Aufgabe. Zweifellos. Denn es hat einen Sinn, dass ich überhaupt als Mensch existiere. Ich habe also die Aufgabe, eine bestimmte Sinngebung zu erfüllen. Und das ist der Sinn meines ganzen Daseins überhaupt. Und dieser Sinn ist zu erfüllen. Das ist mal das Wesentliche. Und das, was ich zur Erfüllung dieser Sinngebung brauche, das kriege ich sowieso. Denn wenn ich das nicht bekommen würde, dann wäre es überhaupt sinnlos, dass ich überhaupt da bin.
Klingt aber doch etwas reichlich fatalistisch für meine Begriffe.
Ja, das ist nicht
fatalistisch. Nein, gar nicht. Gar nicht. Nein.
Das finde ich nicht, Herr Zuckmann, denn es ist ja so, dass ich durchaus, ich bejahe das Bewusstsein, dass ich einen Sinn habe. Wichtig ist für mich zu erfahren, wo dieser Sinn liegt. Nicht? Und darauf muss man hinarbeiten. Natürlich fällt einem gar nichts in den Schoß. Ich muss immer versuchen, mit Spannung und Energie dahinter zu sein, dass ich mich diese Sinnerfüllung besser erreichen kann, das fällt mir nicht zu. Ich kann mich dir nicht einfach hinsetzen und alle Viere von mir strecken und sagen, wird schon alles werden. Das ist mal klar, das geht nicht. Aber wenn ich das täte und völlig fatalistisch wäre, dann würde ich ja im Grunde genommen diese Sinnerfüllung hintertreiben.
Ja, ja.
Nicht? Und ich werde von mir aus alles tun, was ich kann, denn glauben Sie mir, ich habe mich 25 Mal operieren lassen bis jetzt. Und ich werde mich auch noch weiterhin operieren lassen. Das ist jedes Mal eine ziemlich harte Sache. Und vor allem, wenn man keine Schmerzen hat und weiß aber, was einem bevorsteht, muss man sich schon ganz schön einen Tritt ins Kreuz geben, ehe man überhaupt in die Klinik geht. Nicht? Aber ich bin davon überzeugt, dass dies, das hat seine Richtigkeit und der Ausgang aller dieser Unternehmungen ist garantiert so, dass ich eben meiner eigentlichen Aufgabe doch nachkommen kann. Und darin habe ich mich bisher auch nie getäuscht. Denn es kam schon alles zur rechten Zeit.
Ja, würde sich die Frage dahingehend beantworten, das ist eben ein inneres Gebet. Das ganze Dasein ist dann ein Gebet, wenn man es so wieder nimmt.
Nun, ich meine, was heißt denn Gebet? Ich meine, ich kann. Das Gebet, das erstreckt sich immer darum. Entweder ist es eine Danksagung, nicht wahr? Nun, wozu Dank sagen? Mir
Nein,
kommt das immer so vor, wenn ich vor einem Ameisenhaufen stehe und ich tue den Tierchen ein Stückchen Zucker rein und freue mich, wenn sie sich nur den Zucker holen. Ja, dann ist es mir offen gesagt ziemlich egal, ob da so eine Ameise auf die Idee kommt, mir Dankeschön zu sagen. Ich habe einfach meinen Spaß daran, nicht? Und, oder aber das Gebet ist etwas anderes, ich will irgendwas. Ich bete entweder, weil mir Verfassungen anderer Leute nicht gefallen und ich den Eindruck habe, hier ist etwas zu verändern, oder mir gefällt meine eigene Art des Daseins nicht, dass ich für mich irgendwas erbitte, was von selbst offenbar nicht kommt. Nicht? Und das, da muss ich eigentlich sagen, warum soll ich das machen? Nicht? Denn das Ganze, das was nötig ist, kommt sowieso. Nee. Wir wissen, dass die Welt atomar gebaut ist. Materie kann nur in Form von atomaren Diskontinuitäten auftreten. Das Wahrscheinliche wäre eigentlich eine völlige Gleichverteilung von Materie
komme ich nur
Materie musst du dich eigentlich mit. Ach so, ist ein Chaosbild.
Ja, natürlich, ja.
Normalzustand, wie man es eigentlich physikalisch erwarten muss. Tatsächlich beobachten wir ja was ganz anderes. Wir beobachten ganz hoch getriebene Organisationen von Materie in Form von zweckmäßig funktionierenden Lebewesen. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass so etwas nicht einfach von selber entstehen kann, durch Zufallsvorgänge. Das ist nicht möglich. Aber gut, wir erinnern sich an diese Sache mit der negativen Entropie.
Herrlich, ja.
Allein die Existenz von organischem Leben ist an sich Beweis genug. Dann sehen Sie, wenn Sie eine Armbanduhr auf eine Waage legen, dann zeigt die Ihnen materiell ein bestimmtes Gewicht an. Und wenn Sie jetzt die Armbanduhr zerstören, Sie legen die Bauteilchen alle zusammen auf die Waage, dann erhalten Sie wieder dasselbe Gewicht. Mhm. Aber trotzdem, obwohl es materiell ein und dasselbe ist, ist die funktionsfähige Uhr mehr als die Summe ihrer Einzelteile. Mhm. Nämlich, sie ist organisiert, der Erbauer der Uhr hat einen Teil seiner Intelligenz auf die Materie geprägt, dass die Uhr funktioniert. Und dieses Etwas, was dazu gekommen ist, ist ein Zustand von Organisation der Substanz. Kurz, der Erbauer hat seine Intelligenz drauf geprägt. Der Mensch ist dagegen an sich wie ein kleiner Kosmos. Das Tier ist
primitiver
eigentlich. Und dann kommt natürlich
wieder der
Unterschied. Das Tier kann nicht abstrakt denken, das sind nur wir, und das ist nämlich der eigentliche Unterschied.
Ja.
Sonst ist alles eigentlich ziemlich egal. Aber
ja.
Ich meine, es ist ja so, Herr Heim, Sie sind Naturwissenschaftler. Und auf der anderen Seite, nicht wahr, befassen sich auch mit den geistigen Dingen. Also da ist so ein etwas so etwas wie Dualismus.
Ich kann mir vorstellen,
dass Sie immer zweigleisig denken. Und auch
nein, das ist kein zweigleisiges Denken.
Meinen Sie nicht?
Nein.
Dass Sie dann einen Kompromiss schließen müssen?
Nein. Denn wir dürfen so viel sagen, dass wir als Menschen mit begrenzten Sinnesorganen ausgerüstet sind, die zweckgebunden sind. Unsere Intelligenz ist ebenfalls zweckgebunden und an einen ganz spezifischen logischen Aspekt gebunden. Das heißt, von vornherein ist für uns die direkte Aufnahme der Welt und der Natur, die wir Naturwissenschaftler erforschen sollen, stark begrenzt. Und zwar liegt es in der Natur der Sache. Jetzt kann man natürlich fragen, gibt es indirekt die Möglichkeit zu erfahren, wie unsere Welt eigentlich insgesamt aussieht? Also gesetzt der Fall, ich könnte alles in dieser Welt sehen. Wie sieht sie dann aus? Und da bin ich zur Überzeugung gekommen, und zwar auf eine sehr präzise, logisch begründete Art und Weise, und zwar mit Hilfsmitteln der höheren Mathematik, nicht, dass unsere Welt in Wahrheit in noch anderen Richtungen ausgedehnt ist, als die, die wir hier physisch sehen. Wir sehen unsere Welt ausgedehnt in Länge, Breite und Höhe. Das liegt einfach an den Organen, die wir nun mal haben, die, um uns hier zurechtzufinden. In Wahrheit gibt es aber noch weitere
Ausdehnungen
der Welt. Es gibt noch eine vierte Ausdehnung, die uns gerade so eben noch bewusst wird als Zeit. Es gibt aber noch eine fünfte und eine sechste Ausdehnung dieser Welt. Nicht? Und dann war für mich die Frage, was kann sich hier abspielen, und kam zu dem Ergebnis, dass es zwei ganz verschiedene Bereiche unserer Welt gibt, bezogen auf uns Menschen. Nämlich einmal das, was wir physisch als Welt sehen, empfinden, das heißt Zeitablauf wahrnehmen, wofür eben unser Organismus gebaut ist. Es gibt aber noch einen ganz anderen Bereich der Welt, der zwar immer als übernatürlich bezeichnet wird, aber mit übernatürlich gar nichts zu schaffen hat. Es ist einfach, ebenfalls gehört dieser Bereich zu unserer Welt, nur wir können ihn nicht wahrnehmen. Nicht? Und in diesen jenseitigen Bereichen, ich spreche regelrecht in meiner wissenschaftlichen Arbeit von transfiniten, jenseitig begrenzten Strukturen und Dimensionen. Nicht? Nämlich jenseits von Raum und Zeit liegen diese Strukturen. Und so herrschen hier auch Gesetzmäßigkeiten. Nicht? Und wenn sich jetzt das an einen jenseitigen Bereich dieser Welt denken und wenn sich jetzt annehmen, dass eine menschliche Seele an den Körper gekoppelt ist und dass der Tod lediglich bedeutet, dass diese Kopplung sich aufgelöst hat und dass das nun in einem seelischen Daseinstensorium weiter existiert, dann dürfen Sie mit Sicherheit damit rechnen, dass hier in diesem Tensorium ebenfalls Gesetze gelten, Naturgesetze gelten, die vielleicht anders aussehen als die, die wir hier kennen. Aber das ist ein einziger kontinuierlicher Zusammenhang. Die Naturgesetze dort sind praktisch die Verlängerung von denen, die hier sowieso wirken. Nicht?
Ja, Herr Körner möchte eine Frage stellen.
Ja, Herr Heim, nur vielleicht klingt die Frage scheinbar plump oder so, aber ich das Geheimnis... Also das Geheimnis des Geistes, man es mal so nimmt, lässt sich, doch ist das auch Ihrer Meinung nicht formelmäßig erfassen oder nicht naturwissenschaftlich erfassen. Das, so das Geheimnis des Geistes, also nicht als Intellekt verstanden, das Urgeheimnis des Geistes überhaupt. Das ist an sich nicht, auch nicht rückführbar, das ist an sich nicht logisch erklärbar. Auch wenn man jetzt Geist, also nicht Intellekt meine ich jetzt, das Geist, Sinngebung geladen.
Ja.
Die Sinngebung ist überhaupt nicht, braucht nicht zu sein, die ist naturwissenschaftlich nicht notwendig, aber die Sinngebung an sich, der Sinn des Geistes.
Da müssen wir nämlich jetzt ganz scharf die einzelnen Kompetenzbereiche abstecken. Nicht? Sehen Sie, wenn Sie jetzt, die haben das Wort logisch benutzt, nicht? Da muss man aber von vornherein dazu sagen, Sie meinen damit die Logik, in der wir Menschen denken können.
Ja.
Wenn wir etwas Logisches aussagen, dann machen wir eine Aussage und verkleiden das Prädikat unserer Aussage mit irgendeinem Adjektiv. Aber wir Menschen haben überhaupt aufgrund unseres Baus, unseres Hirns, überhaupt nur zwei Möglichkeiten, etwas logisch auszusagen. Wir können entweder nur Ja oder Nein sagen. Und je nachdem, wie wir das Ja oder Nein jetzt prägen, kommen verschiedene Aspekte heraus. Zum Beispiel können vom Guten und Bösen, vom Schönen und Hässlichen, von Gleichheit und Ungleichheit, von Mengen reden und so weiter. Aber tatsächlich können wir aus dieser Zweideutigkeit, dieser Alternation zwischen Ja und Nein, einfach nicht raus. Es geht nicht. Nicht? Und zum Beispiel die Mathematik ist der Aspekt der Gleichheit und Ungleichheit von Punktmengen. Ich habe auch nur die beiden Aussagen. Es ist zwar ein Aspekt mit sehr scharf präzisierbaren, quantitativ präzisierbaren Kriterien, mehr ist es aber auch nicht. Und nun ist es so, dass die Phänomene des Geistes und des Lebens so geschaffen sind, dass wir sie nicht mit dem uns verfügbaren logischen Aspekt beschreiben können. Wenn es Ihnen dagegen gelingt, in einem ein anderes logisches Denksystem zu wählen, das andere Aussagemöglichkeiten hat, und wenn Sie sich unter der ungeheuren Vielfalt möglicher logischer Systeme das aussuchen können, was optimal den Belangen des Geistes angepasst ist, dann werden Sie den Geist erfassen können, das Wesen des Geistes, und werden es auf alles mögliche andere führen können. Aber mit der augenblicklich verfügbaren Logik des Ja und Nein können Sie es garantiert nicht, da bleiben Sie auf der Strecke. Nicht? Und es hat auch gar keinen Sinn, mit diesen Mitteln anzufangen, zum Beispiel den Begriff der Seele zu mathematisieren.
Nein.
Nicht? Das ist ungefähr genauso, wenn Sie sich jetzt so einen ganz großen Schmiedehammer nehmen, nicht? Und so ein Brecheisen und eine große Klempnerzange und wollen damit eine Damenarmbanduhr reparieren, die so groß ist wie ein Fingernagel. Ja? Das werden Sie bestimmt.
Ja.
Und genauso ist es,
wenn Sie sind noch nicht einig.
Begriff der Seele und des Lebens mathematisieren.
Ja, natürlich. Aber habe ich Sie falsch verstanden damit, dass es Mittel gäbe, dass Sie notfalls mit umso verfeinerteren Mitteln oder mit einer anderen Logik meinetwegen oder einer anderen Art von Logik oder einer anderen Logik meinetwegen es erfassbar wäre. Und da bin ich, also das meine ich eben, dass es nie erfassbar ist. Das Geheimnis des Geistes ist nie erfassbar. Das ist meine Theorie eben, nicht? Das ist an sich die theologische Theorie sowieso, nicht? Das meinetwegen. Ich bin kein Theologe, aber sonst eben...
Das ist möglich.
Das steht im Katholischen auch nicht zu sagen. Taktisch zwar erzogen, aber...
Ich glaube, dies ist aber ein Punkt, wo die Bibel uns eine Antwort gibt, nicht wahr? Die sagt, nicht wahr, dass der Geist Funken Gottes ist, nicht? Oder wie?
Ja, aber wenn wir... Ja, dann würde ich aber sagen, die Bibel ist ausgedrückt worden in einer menschlichen Sprache. Und wenn sie aber in einer menschlichen Sprache geschrieben ist, dann drückt sich darin auch die menschliche Logik aus.
Ja, eben.
Und
ja,
wenn wir hier eine Antwort erwarten, dann heißt das aber mit anderen Worten, dass man durchaus unter Umständen an diese Dinge herankommen könnte.
Es kann aber auch der Ausdruck der göttlichen, ein Ausdruck göttlicher Sprache sein, denn es kann ja medial empfangen sein. Es braucht nicht unbedingt das Produkt menschlicher Logik zu sein.
Das ist sowieso drin, denn ich habe überhaupt, wenn ich mir den biblischen Text ansehe, doch den Eindruck bekommen, dass hier eigentlich eine rationale Übermittlung nicht gegeben ist.
Nein.
Denn ich habe eigentlich immer so den Eindruck, also wenn ich jetzt mal von den vielen Passagen des Alten Testamentes absehe, die offensichtlich Geschichtsschreibung sind. Da muss man nicht unterscheiden. Man muss genau, glaube ich, unterscheiden zwischen den Stellen, wo einem nun irgendetwas gesagt wird, was zeitlos ist, und den Stellen, wo einfach nur hebräische Geschichte reingeraten ist. Da muss man, glaube ich, auch unterscheiden. Aber die Stellen, die nun zeitlose Bilder enthalten, sind zwar zu verschiedenen Zeiten geschrieben, zum Beispiel die ganze Genesis, der eine Teil, der ist ungefähr 3.500 Jahre alt und der andere Teil ist 1.000 Jahre später geschrieben. Aber das ist an sich so, wenn man sich den Text ansieht. Ich weiß nicht, ob Sie auch immer dieses eigenartige Gefühl dabei haben, hier wird in Bildern gesprochen. Und zwar in ganz urtümlichen archaischen Bildsymbolen. Und das finde ich ganz interessant, denn das Bildsymbol ist das einzige, in dem unsere Seele reagieren kann. Die tiefen Schichten unserer Seele sind gar nicht fähig, abstrakte Gedanken zu formulieren. Nein. Die tiefen Schichten der Seele können nur Bildsymbole produzieren. Und genau in diesen Bildsymbolen wird hier gesprochen, sodass unmittelbar die tiefen Schichten selbst angesprochen werden können. Es ist übrigens unwahrscheinlich, wie stark diese in die Tiefe gehenden archaischen Bildsymbole einen Menschen beeinflussen können. Es gibt viele Märchen, in denen kommen auch solche Symbole vor. Ich könnte Ihnen ein sehr interessantes Experiment vorführen. Und zwar könnte ich Ihnen bei mir drüben im Laboratorium zeigen, wie man aus dem menschlichen Hirn die elektrische Tätigkeit abnimmt und sichtbar macht. Und nun kann man an den Apparat eine ganz rational denkende, geschäftstüchtige Frau von heute setzen oder einen Mann von heute, der Märchen bloß noch so wie so einen dunklen Traum empfindet aus ferner Kinderzeit. Vielleicht eine Frau, die an nichts Geistiges denkt, die eben bloß für das Jetzt da ist und bei der sich vielleicht die Gedanken nur in der einen einzigen Richtung abspielen, Geld. Na, wie das so üblich ist jetzt, nicht? Geld und mit Geld protzen und so, na eben, so dieser Typ, nicht, der jetzt viel rumläuft. Bei so einem Menschen kann man zweifellos nicht sagen, dass er A, über mediale Fähigkeiten verfügt, man kann auch nicht sagen, dass er geistigen Dingen nahesteht, es ist eben so dieser Beefsteck-Typ, nicht? Und trotzdem, ich könnte der Frau zum Beispiel die Geschichte vom Froschkönig erzählen, nicht? Dann wird diese Frau gelangweilt zuhören und nun kommt eins dieser urtümlichen Symbole, nämlich die Stelle, wo der Frosch der Prinzessin ins Bett springt. Und in diesem Augenblick, obwohl die Frau kaum zuhört, während Sie auf dem Bildschirm eine ganz steile Erregungsspitze sehen und die Frau merkt das überhaupt nicht. Das hat sich aber in die Abwehr. Also, ich meine, das, man kann diese Experimente auch weiterführen. Ja.
Das ist interessant, ja.
Ich meine, ich will Ihnen damit zeigen, wie stark diese archaischen Symbole wirken können. Und sind reine Bildsymbole, die immateriell nur auf die Seele wirken, aber eine handfeste materielle Reaktion auslösen.
Freud würde ja etwas anderes vermuten.
Ja, das hängt wohl alles miteinander zusammen. Ich meine, Freuds Libido-Begriff, es kommt darauf an, wie weit er den spannt. Nicht? Wenn Sie den Libido-Begriff allgemein definieren als Besetzung von seelischer Aktivität, dann können Sie ihn sehr weit spannen. Nicht? Wenn Sie ihn aber nur auf den auf die sexuellen Vorgänge beziehen, dann würde von diesem Libido-Vorgang nur ein kleiner Teil, ziemlich körpernaher seelischer Bereiche erfasst werden, nicht? Der eigentlich dann so unter ferner Läuft geht. Denn es gibt auch noch andere Bereiche, die Libido wäre eine Aktivität oder eine Spannung eines einzigen Teils der seelischen Triebsphäre umfassen. In Wirklichkeit wird es analoge Triebsphären dazu geben, die mit der unmittelbaren Erhaltung des eigenen Daseins, mit der Evolution des eigenen Daseins zusammenhängen. Und da würden ganz ähnliche Dinge auftreten, aber ich glaube, das ist diese Freudschen Gedanken, die ich auch ganz gut kenne, ne, sind eigentlich, ich würde sagen, zu stark spezialisiert. Es war zwar ungeheuer wichtig, dass er das gemacht hat, und die Methoden, die sich daraus ergeben haben, werden noch heute angewendet, mit gutem Erfolg übrigens. Nicht? Nur hat er eine Gesamttheorie der Psyche antizipiert, und dazu fehlten alle Erfahrungen, es fehlten auch die Voraussetzungen in der damaligen Zeit. In der heutigen Zeit fehlen auch die Erfahrungen. Und ich würde sagen, die geistigen Voraussetzungen, die nötig sind, um eine Theorie der Seele zu schreiben, sind noch in keiner Weise gegeben. Das wird immer eine Stümperei bleiben letzten Endes. Es wird nie wir werden so schnell diese Möglichkeiten gar nicht haben. Wie Herr Körner sagte, überhaupt nie. Das ist natürlich ziemlich schwer, wenn es sich um solche grundlegenden Dinge handelt, die uns alle angehen, da nun bescheiden zu sagen, wir können hier nicht weiter. Nicht? Und es hat auch keinen Zweck, dann einfach Wunschergebnisse vorwegzunehmen und dann so eine Art Doktrin rauszumachen.
Aber hatten Sie es nicht für möglich, Herr Heim, dass man Modelle aufstellen kann?
Bitte?
Ebenso, dass man Modelle aufstellen kann, auch für Sie.
Sicher, aber wenn man, das ist wenn man, vieldeutig,
Herr ja, wenn man aber weiß, worüber man redet. Nicht? Es ist ja schwierig bei Seele. Zum Beispiel weiß ja kein Mensch, was er damit, was der Gegenüber jedenfalls vom Gesprächspartner ja nicht, was er damit meint. Wenn man das auf einer Definitionsbasis anfängt, so kann man doch vielleicht
das Modell ableiten. Das macht man ja auch, dass man Seelenmodelle entwickelt, aber man darf dabei, dagegen ist auch gar nichts einzuwenden.
Ja.
Aber man darf nie vergessen, dass es nur Modelle sind.
Ja, sicher. Ja, sicher.
Genau das Gleiche haben wir in der Kosmologie. Wir haben Weltmodelle. Ja. Nur leider vergessen wir Physiker manchmal, weil es so schön geht, dass es nur Modelle sind.
Ja, ja.
Die Wahrheit über den Kosmos ist ein Abstraktum.
Ja.
Genau wie die Wahrheit in den atomaren Bereich ein Abstraktum ist.
Ja, ja.
Wir können zwar Atommodelle schaffen, aber es ist nur ein Modell.
Ja.
Die Wahrheit ist abstrakt, vielleicht sogar kaum noch denkbar.
Mhm.
Die Wahrheit über den Kosmos ist ein Abstraktum. Es gibt ungefähr 250 Weltmodelle. Mhm. Keins ist ganz falsch, keins ist ganz richtig.
Ja, ja. Weil es geht, mathematisch geht.
Ja, ja, es geht so ein bisschen. Und so können wir auch Modelle in Bezug auf die Seele machen, obwohl es hier wesentlich schwerer ist. Ja, ja. Und man wird hier wahrscheinlich noch viel besser verkacken als bei kosmologischen Modellen. Denn bei kosmologischen Sachverhalten haben wir zumindest noch einen Anlass, einen Ansatzpunkt, weil wir hier die Materie unmittelbar ausmessen können. Ja. Beim psychischen Modell haben sie aber nicht immer, haben sie auch nur ganz, ganz vage, handgreifliche Ansatzpunkte. Ja, sie können immer schließen aus den psychosomatischen Änderungen des Körpers. Nicht? Im Grunde genommen ist das Elektroenzephalogramm auch nichts anderes als eine psychosomatische Korrelation, die allerdings sehr sauber ist.
Ja.
Nicht? Alle anderen Reaktionen sind vieldeutig, wenn ich aber, natürlich hat der Alpha-Impuls mit der Seele nichts zu tun.
Ja,
das sind elektrische Vorgänge, die kommen aus dem Hinterhirn. Man hatte immer früher so rumgesponnen, das sind seelische Vorgänge. Ja, dann hat mal einer es fertiggebracht und da zwei Elektroenzephalogramme zum Kongress mitgebracht.
Ja.
Und sagte, ja, bitte, das eine ist von einem sehr intelligenten Wesen, das andere von einem weniger intelligenten Wesen, zwar sind es Alpha-Wellen.
Ja.
Bitte, meine Herren, entscheiden Sie. Die konnten die Dinger nicht auseinanderhalten. Und der Kongress war erschlagen, als sich herausstellte, das erste Elektroenzephalogramm war von einem Nobelpreisträger und das zweite von einem Gelbrandkäfer. Aber so sieht es nicht im ganzen Hirn aus. Es gibt hier, frontal kann man die ableiten, Impulse, die kommen aus dem Stirnhirn. Das sind die sogenannten Beta-Impulse, die sind ungeheuer schwach, die heutigen Geräte zeigen die nur als einen verbreiterten Strich auf dem Schreiber. Man kann sie nur mit der Auswertungslupe sehen und kann nichts draus machen. Aber aus der Art, wie sich die Strichdicke verändert, schloss Professor Rohrbacher, dass im Gegensatz zu allen anderen Impulsen, diese Impulse ein Abbild seelischer Zustände sind.
Mhm.
Und wir haben uns nun mal rangemacht, die wissen ja, wir brauchen hohen Empfindlichkeiten. Wir haben jetzt, das Ding können Sie sich übrigens mal anschauen, Herr von Ludwiger, wir haben jetzt einen Verstärker, der ist ungefähr um den Faktor 500, 100 bis 500 empfindlicher als das Beste, was es heute gibt. Und verstärkt ums 300 Millionenfacher. Und mit dem Ding haben wir mal diese unbekannten Beta-Impulse abgeleitet. Und bei uns sind sie kein dicker Strich, bei uns gehen sie über den ganzen Bildschirm. Nicht? Und da stellt sich tatsächlich raus, dass Rohrbacher recht hat, hier scheint wirklich der seelische Zustand ein körperliches Abbild zu finden. Das Schwingungsbild ändert sich jedes Mal, wenn sich der Gefühlszustand verändert. Aber ich habe den Eindruck, dass wir es mit einem ganz engen Korrelat zu tun haben zwischen Körper und Seele.
Ja.
Und dass der Vorgang in dem einen Bereich unmittelbar einen im anderen auslöst. Es gibt chronische Erkrankungen, die auf völlig immaterielle Weise zustande kommen, die nennen es Trauma. Das heißt, der Begriff Trauma ist in der Wissenschaft auch auf körperliche Defekte angewendet, aber das bezeichne ich als Läsion, weil man hier einen scharfen Unterschied machen muss. Das heißt, ich bin damit auch bei den Psychiatern ganz gut angekommen.
Ja.
Ein seelisches Trauma entsteht ohne einen materiellen Vorgang. Es kann endogen durch innere Verstimmungen entstehen. Es kann aber auch durch äußere Dinge kommen, durch einen anderen pathologischen seelischen Einfluss. Und es ist, wie gesagt, völlig immaterieller Art. Es koppelt aber unmittelbar auf den Körper zurück und kann dort schwere Erkrankungen auslösen. Es gibt zum Beispiel seelische Defekte, primär seelisch bedingte Traumen, die handfeste Vergiftungserscheinungen im Körper auslösen. Diese Endokrinium verstellen, die Körperflüssigkeit wird falsch zusammengesetzt, die Leute leiden an schweren Vergiftungen. Oder es könnte schwieriger entstehen als mögliche.
Umgekehrt. Depressionen haben
es aber auch. Das muss man nicht so sauber nachweisen. Aber ganz eindeutig ist es auch, dass jede Läsion des Körpers ihre zwangsläufige Rückwirkung auf die Seele hat. Und dort wiederum Trauma. Wenn du dieses Trauma der Seele den körperlichen Defekt wiederum vertieft,
Jeder ist ein Zirkulus Viciosus geschlossen. Es gibt es, dass die Leute plötzlich sterben, kein Mensch weiß warum.
Ja.
Ja. Weil ein solcher Zirkel entstanden ist. Und andererseits ist es so, wenn zum Beispiel der körperliche Defekt in die Seele hineinwirkt, diffus, dass es zu keiner Rückkopplung kommt, dann kann sich natürlich das ganze Gefüge verändern. Und ich sehe es an meinem schwer verletzten Kameraden, ich sehe es an mir selbst.
Ja, ja.
Denn von Natur aus bin ich eigentlich ein Mensch, der sehr gerne fröhlich ist.
Gut, also geistige...
Weil als solcher, das was zukünftig ist, ist ja vieldeutig. Sie haben in jedem Augenblick Ihres Daseins eine Menge Zukunftsmöglichkeiten vor sich. Wenn Sie nichts tun, dann wird die Möglichkeit zur Möglichkeit, die die größte Wahrscheinlichkeit in Bezug auf die Umgebung hat. Nicht? Und so geht das weiter. Das Ganze ist vieldeutig. Wenn Sie jetzt irgendetwas unternehmen, dann kann es sein, dass irgendeine Möglichkeit zur Wahrheit wird, zur Gewissheit wird, die ja, völlig unwahrscheinlich ist. Nicht? Ich meine, wenn Sie mit dem Auto fahren, der wahrscheinlichste Zustand ist eigentlich der, dass Sie Straßenkram fahren. Nicht? Weil das Auto kaputt geht. Das ist, wenn Sie nämlich gar nichts tun. Nicht? Und dann nehmen Sie etwas, im Grunde genommen, mit dem Auto fahren, Sie balancieren bloß während der ganzen Fahrt den ganz unwahrscheinlichen Zustand raus. Dadurch, dass Sie was unternehmen. Nicht?